Hallo und herzlich willkommen zum News Aktuell Podcast, dem Podcast rund um aktuelle Themen, Trends, Praxiseinblicke und Wissenswertes aus der Marketing- und Kommunikationsbranche. Ich bin Janina von Jering und teile mir das Host-Mikro heute wie immer mit meinem Kollegen Martin Maßmann. Hallo Martin.
Hallo Janina und hallo unserem Gast Philipp schon mal.
Genau. Unser Gast ist heute Philipp Westermeier, Gründer und Geschäftsführer von Online-Marketing-Rockstars. Ich glaube, man braucht es gar nicht mehr dazu sagen. Herzlich willkommen, Philipp.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wenn dein Name fällt, fällt vermutlich als zweites Wort immer OMR. Ist irgendwie auch kein Wunder, du machst das mittlerweile seit 11 Jahren und du machst es nicht nur, sondern du machst es extrem erfolgreich und jeder in der Branche weiß mittlerweile natürlich, was sich dahinter verbirgt. Die wenigsten kennen aber, glaube ich, deine gesamte Vita. Also alle wissen immer Philipp und OMR, aber so die Schritte, die du davor gemacht hast, wie du überhaupt ins Berufsleben gekommen bist, ich glaube, ja, das kennen die wenigsten. Für uns ist es immer wichtig, dass unsere Zuhörer unseren Gast auch ein bisschen genauer kennenlernen und deshalb ja, würden wir dich bitten, ob du zum Eintritt vielleicht einfach mal so ein bisschen deine Vita erläutern kannst und wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
Ja, also ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, habe da irgendwie mein Abi gemacht und immer schon gearbeitet im Medienbereich als weiß ich nicht, Lokalsport-Hilfsredakteur, wenn man so will. Habe dann ein paar Jahre in New York gelebt, weil ich eine amerikanische Freundin hatte. Bin dann zurückgekommen, habe hier noch ein bisschen studiert, Master gemacht und bin dann nicht in Journalismus gegangen, sondern war dann Assi für 2 Jahre vom damaligen Chef von Gruner und Jahr. Der war auch gleichzeitig noch Bertelsmann-Vorstand, da hatte ich so wirklich so die Flughöhe, dass ich selber so mit reingucken durfte beim Bertelsmann-Vorstand, beim Gruner und Jahr-Chef. Hab da viel gemacht und bin dann danach nochmal für ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr in so eine Digitalabteilung von Gruner und Jahr gegangen, wo so neue Firmen gekauft werden sollten, gegründet werden sollten, wo die verschiedenen Marken beraten werden sollten. Das haben wir gemacht. Da habe ich irgendwie da so miterlebt, wie damals irgendwie StudiVZ verkauft wurde und wie die ganze Welle richtig losging, die zweite Welle sozusagen. Und da habe ich dann gedacht, okay Mensch, ich bin eigentlich hier auf der falschen Seite des Tisches. Ich war damals, glaube ich, so 27, 28. Ich würde lieber selber was Eigenes machen. Und dann habe ich mit 2 Partnern, dem Tobias Schlottke und dem Christian Müller, angefangen, eigene Sachen zu machen. Wirklich erst so nebenberuflich SEO-Seiten, Affiliate-Sachen gemacht. Hatte ich schon davor auch zum Teil. Aber das dann im größeren Stil ausgebaut. Restplatzvermarktung, so Bannerflächen im großen Stil eingekauft, weiterverkauft. So Handel mit Werbeflächen. Haben wir dann einen Ad-Server gebaut. Dann haben wir dieses Retargeting gemacht. Ne? Die Banner, die einen verfolgen. Also jetzt alles keine Party-Knaller-Themen, aber es hat immer gut funktioniert. Immer mit wenig Kapital, immer eine kleine Firma aufgebaut, also in dem Falle 2 Stück. Die erste hatten wir dann verkauft an ein Konsortium, das heute Taboola und Outbrain anführen. Und die zweite, das war dann im Wesentlichen das Retargeting und Ad-Server-Thema, das Mitrigo hieß die Firma, die gehört heute zu Zalando. Und während wir diese Firmen gebaut haben, das waren ja viele Jahre, war ich halt so in der damals so aufkeimenden Online-Marketing-Szene halt fest verwurzelt, kannte viele Leute, habe da irgendwie Traffic eingekauft, verkauft, entsprechend mit vielen Leuten gesprochen. Halt SEO gemacht, Affiliate gemacht, all diese Sachen gemacht, Bannerwerbung gemacht. Damals war die Branche sehr klein und das waren die großen Themen. Und da dachte ich mir, Mensch, ich kenne viele Leute und mich haben auch immer viele gefragt, ob ich ihnen helfen kann, beim Online-Marketing so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Und das habe ich gerne gemacht, aber konnte halt nicht immer allen helfen. Und dann habe ich immer gesagt, okay, bevor ich jetzt allen absage, rufe ich ein Seminar ins Leben, wo alle kommen können für 3 Tage lang. Dann mache ich 3 Tage am Stück ein Seminar. Und das haben wir dann gemacht. Das war so 2008, auch 2009 auch so ungefähr. Und dann hat das gut funktioniert, die Leute wollten sich wiedersehen. Sagt, Mensch, gibt es ja nicht einen Aufbaukurs oder gibt es ja nicht mal so eine Reunion von den Seminarteilnehmern, waren immer so 30 Leute, viele Freunde, Bekannte oder so Second-Level-Bekannte. Und dann hatte ich nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor die jetzt alle hier irgendwie sich nicht wiedersehen können oder es keinen Aufbaukurs gibt, dann mache ich ein Upselling und mache ich eine Konferenz einmal im Jahr. Und das war dann der Startpunkt zu, was damals Online-Marketing-Rockstars-Konferenz war. Und ja, das war dann lange ein Hobby. Das habe ich so neben den anderen Sachen gemacht. Irgendwann, als dann die Firma verkauft waren und beide weg waren, sind meine Partner nach einer Weile bei Zalando geblieben. Ich bin nach einem halben Jahr Übergabe oder so da raus. Und seitdem mache ich das OMR-Thema hauptberuflich. Schon zu der Hobbyzeit waren da so 4, 5, 6 Leute tätig. Jetzt, wie gesagt, seit 2015, 16, so, weiß ich gar nicht ganz genau, mache ich es hauptberuflich. Und jetzt sind wir hier über 100 Leute, haben halt aus dieser Konferenz, so unter den Seminaren, ich glaube, das größte Digital-Business-Event in Deutschland gebaut. Jetzt aktuell in Corona-Zeiten ist alles im Winterschlaf, aber wir haben auch nicht nur ein Digital-Event, sondern da 60.000 Besucher, sondern wir haben auch jetzt ein sehr, sehr großes Podcast-Business, 20 Kollegen, die hier im Podcast-Bereich arbeiten, einer der größten Podcast-Vermarkter, Produktionsstudios in Deutschland. Wir machen sehr viel Education, Schulungen, Academy, Studie, Reports, also all das, verkaufen sehr viele Produkte. Oh ja, bauen ständig neue Sachen, betreiben ab demnächst in Hamburg den Fernsehturm. Also alle Arten von Projekten, sehr unternehmerisch. Und ja, das ist sozusagen mein Leben. Wahrscheinlich aktuell dadurch geprägt, dass ich ein, zwei Podcasts die Woche wirklich selber mache mit zum Teil sehr prominenten Gästen und immer wieder auch gerne mal einen Podcast zu Gast bin.
Du hast es gerade schon so schön gesagt, sehr unternehmerisch. Wenn ich nochmal nach 2009 zurückspringen darf, da habt ihr euer erstes Unternehmen gegründet zusammen, das ihr später innerhalb von ein, zwei Jahren verkauft habt. Und relativ schnell folgen dann ja neue Projekte. Was treibt dich an oder treibt dich überhaupt etwas an, immer wieder neu zu starten, neue Unternehmen zu gründen? Da steckt ja viel Arbeit, Risiko und Zeit dahinter. Gibt es irgendwie so eine Motivation, die du hast, oder passiert das einfach?
Also es ist meine Leidenschaft, gerade jetzt die aktuelle Firma OMR, das ist, da werde ich jetzt auch wahrscheinlich sowas nicht normal gründen können. Das ist, ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, ein bisschen mein Leben geworden. Die ersten Firmen, das muss man ganz klar sagen, das war, ich wollte gern selbstständig sein. Das heißt, ich musste irgendwie Geld verdienen, ich musste was irgendwie erstmal über Wasser mich halten und da irgendwie klarkommen. Da war es der Wille, was Eigenes zu machen, unabhängig zu sein, vielleicht ein bisschen andere Wege gehen zu können, als das im Konzern so ein bisschen vorgesehen gewesen wäre. Und da war es einfach der Wille, da eine Firma hinzubekommen, das irgendwie zu schaffen, dass man Umsatz hat, dass man ein kleines Unternehmen baut. Und da hat man die Opportunitäten ergriffen, die es damals gab. So, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Restplatz, Traffic oder sowas, Bannervermarkt und Retargeting, das ist ja alles heutzutage ganz anders geworden. Aber damals ging das und das war sozusagen dann auch am Ende natürlich der Impuls, Geld zu verdienen, aber vor allen Dingen auch im Sinne von Umsatz eine Firma irgendwie aufbauen zu können. Und jetzt mit OMR ist es noch ein bisschen was anderes geworden. Jetzt ist es halt irgendwie eine Firma, die uns alleine gehört, da sind keine Investoren drin. Die ist aus einer Leidenschaft, aus einem Hobby entstanden, die ist gebaut worden ursprünglich für Freunde, für die Seminarteilnehmer, für Bekannte, für eine Szene. Die ist aus dieser Szene heraus entsprungen. Es ist mittlerweile eine Medienmarke, ganz bewusst, weil ich halt irgendwie schon immer gerne Medien gemacht habe, schon damals mit 15 irgendwie oder 14 in einer Schülerzeitung und in einer regionalen Lokalsportredaktion. Und so habe ich jetzt mein Hobby zum Beruf so ein bisschen geschafft zu machen und baue halt jetzt ständig um diese Marke herum. Es ist mittlerweile, ich würde sagen, eine Plattform für weitere Projekte geworden, mit einer hohen Reichweite in bestimmte Zielgruppen hinein, mit einem tollen Team an Mitarbeitern. Und jetzt ist es halt der Antrieb, wirklich ein Medienhaus neuer Art zu bauen, zu beweisen, dass es geht, Wege zu finden, heutzutage Medien zu machen und auch zu finanzieren. Und sei es auch erstmal im Kern natürlich Fachmedien. Wir machen ja mittlerweile auch viel mehr als Fachmedien. Wir machen ja auch B2C-Podcasts mit prominenten Partnern, Mats Hummels, Tim Melzer, Micky Beisenherz, all solche Sachen. Also, aber das ist jetzt die Lust, wirklich Inhalte zu schaffen und damit unternehmerisch erfolgreich zu sein.
Du hast jetzt ein ganz neues Projekt zusammen mit GoDaddy, ein Webhoster, mit dem du ein neues Podcast-Format gemacht hast, in dem du Gründer aus verschiedenen Branchen interviewst. Du selbst als Gründer, ziehst du jetzt noch Learnings aus deiner Zeit beim ersten Gründungsunternehmen, wo du vielleicht Fehler gemacht hast und jetzt rückblickend noch oder schon beim zweiten Unternehmen gesagt hast, das passiert mir nicht nochmal? Ziehst du da immer noch Erfahrung und Kenntnis raus?
Ja, total. Also man muss sich ja so ein bisschen so vorstellen, finde ich, so Unternehmer zu sein, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt ja auch nicht der Weltklasse-Unternehmer. Ich bin jetzt ja kein, weiß ich nicht, Jeff Bezos und natürlich nicht. Aber so, ich empfinde das so, es ist wie, als man zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen ist. Als ich zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen bin, da war ich vielleicht so 18, 19 und kam da rein, hatte irgendwie mal so Hühnerbrüstchen und dachte, krass, was hier für Typen rumlaufen, die haben ja richtig Muskeln und die sind ja, können ja richtig viel drücken und so. Und ich war da so der Schwächste, der Dünnste und habe mich so ein bisschen schon fast geschämt, mich da unter die Hantel zu legen, so ungefähr. Und dann muss man halt über die Zeit da so einen Muskel aufbauen und sich da irgendwie, ja, seine Übungen besser werden, stärker werden, kräftiger werden. Das ist also die Aufgabe im Fitnessstudio. Und dann wird man auch selbstbewusster und geht dann da wie selbstverständlich aus und ein und redet mit den Leuten und ist dann da zu Hause. So ging es mir zumindest. Vom ersten Tag bis heute ist das eine Riesenreise. Und Unternehmertum ist so ein bisschen so ähnlich. Wenn man zum ersten Mal losgeht und sich einen Gewerbeschein holt und irgendwie was verkauft oder versucht, was zu verkaufen, ans Telefon geht und sich mit dem Namen der Firma meldet, die man sich gerade ausgedacht hat, dann ist es irgendwie ein bisschen so wie beim ersten Tag im Fitnessstudio. Aber wenn man dann das jahrelang macht, dann lernt man natürlich wahnsinnig viel. Es ist komplett normal, dass man sich irgendwie meldet als Philipp von OMR oder das ist ja nicht mehr ungewöhnlich, oder dass man irgendwie so jetzt Projekte anschiebt, dass man Mitarbeiter einstellt. All die Sachen, da bin ich ja total dran gewöhnt mittlerweile über die Jahre. Und es basiert ja auf den Erfahrungen des ersten Mal, also der ersten Male. Es ist halt wie so ein Muskel, der langsam wächst. Auch wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, profitiere ich davon, dass ich jetzt irgendwie vor 10, 20 Jahren mal angefangen habe, irgendwie Klimmzüge zu machen und das gelernt habe. Da gibt es so eine Art Muscle Memory und so eine Art Entrepreneurs Memory gibt es halt auch, dass man halt irgendwie genau weiß, das geht so nicht und das könnte so funktionieren, die Person könnte passen der Person muss ich so eine Art von Absage schreiben. Hier könnte man vielleicht die Probezeit verlängern nochmal oder nicht. 1000 Sachen, die man so wissen muss, die lernt man halt über die Zeit. Das baut aufeinander auf. Auch wenn jetzt nicht faktisch die Firmen eins zu eins aufeinander aufbauen, aber natürlich auch mein Branchennetzwerk oder mein Marketing-Know-how baut ja auch auf den Erfahrungen diesen Firmen auf. Also es ist schon vieles so, dass das sozusagen jetzt logisch aufeinander folgt, auch wenn man das jetzt erstmal nicht meint.
Bei deinen ersten 3 beruflichen Stationen warst du mal so ziemlich genau 4 Jahre, beziehungsweise bei Metrigo waren es, glaube ich, 5 Jahre. Jetzt OMR machst du schon doppelt so lange, es sind 11 Jahre. Normalerweise würde man vielleicht so ketzerisch fragen, kommt da keine Langeweile auf? Bei dir merkt man vom ersten Moment, nee, definitiv nicht. Du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, hat sich immer weiterentwickelt, ist immer größer geworden. Deshalb hast du da natürlich auch genügend Herausforderungen. Allerdings hast du auch gesagt, es ist so, dein Hobby ist dein Leben geworden und du lebst dafür. Ist das nicht manchmal auch extrem schwierig? Also gerade wenn das Hobby oder die Leidenschaft, die einen so antreibt, wenn sich da Berufliches und Privates vermischt, dann ist es ja auch ganz schwer, Grenzen zu ziehen, die manchmal einem aber vielleicht auch gut täten. Wie gehst du damit um?
Ja, also das ist wirklich ein Thema, das man immer wieder neu lösen muss und entscheiden muss. Und es ist natürlich in der Tat so, dass mein Freundeskreis, Bekanntenkreis sich sehr stark auch aus dem Umfeld der Firma speist oder meines Berufslebens speist. Nicht nur, aber auch schon zu größeren Teilen. Und dass man das auch dann immer im Kopf hat und dass ich irgendwie dann auch abends natürlich im Bett irgendwas lese, irgendwas beobachte auf irgendwelchen sozialen Plattformen, was irgendwie dann doch mit meinem Berufsleben zu tun hat. Und das ist pauschal nicht zu klären. Das ist dann im Einzelfall, da sagt man mal, okay, jetzt mache ich mal ein Wochenende, gehe ich mal nicht ans Handy oder man findet mal eine nette Ablenkung. Aber am Ende ist es auch kein Problem, weil ich das ja auch sehr gerne mache. Man darf sich davon nicht auffressen lassen. Manchmal macht es mir so viel Spaß und ich habe so viele Ideen oder auch Sachen in der Pipeline, dass ich Tag und Nacht natürlich irgendwas machen könnte und auch sollte und wirklich irgendwie eigentlich 7 Tage lang Spaß hätte auch, hier im Büro rumzuhängen oder irgendwie daran zu arbeiten. Aber da muss man sich halt dann auch ein bisschen bewusst rausnehmen. Ich habe ja auch eine Familie. Insofern klappt das auch und es ist ja auch zwingend notwendig und auch schön. Ne? Aber du hast diesen Konflikt und man muss sich überlegen, wie man das dann individuell klärt. Und es gibt dann halt Phasen wie jetzt Anfang des Jahres, als diese ganzen Eventabsagen kamen und Corona kam, da war halt klar, jetzt muss ich mal wirklich nochmal mehr Gas geben. Jetzt kann ich nicht so viele Wochenenden nicht ans Handy gehen, so ungefähr. Und dann gibt es wieder eine Phase wie jetzt in den letzten Wochen, wo es ein bisschen ruhiger wurde, wo man wieder merkt, okay, jetzt sind auch ein paar Sachen erstmal in Arbeit, jetzt kann ich selber wieder einen ganz normalen Sonntag abschalten. Also es ist so eine Mischung, aber ich erlebe nichts als problematisch, sondern eher so, dass man so denkt, wenn man jetzt zu viel macht, dann wird man auch aufgefressen. Weißt du, dann ist man irgendwann ausgelaugt und körperlich auch einfach ausgelaugt, wenn man einfach immer drauf ist ungefähr. Und ich will auch nicht immer drauf sein, das ist auch nicht gesund.
Mal eine ganz andere Frage. Du hast es auch schon gesagt, du hast deinen eigenen Podcast, bist aber auch gerne im Podcast zu Gast. Man hat es ja relativ selten, dass man so beide Seiten einmal sehen kann. So im Journalismus ist das heutzutage schon öfter. Es gibt Journalisten, die auf die PR-Seite wechseln, wo man auch beide Seiten hat. Oder jetzt gerade in unserer Branche Kommunikatoren, die vielleicht lange in der Agentur gearbeitet haben und dann auf Unternehmensseite wechseln. So auch da kann man sagen, man hat beide Perspektiven. Wie ist es beim Thema Podcast bei dir? Wenn man Podcast-Host ist und eher die Fragen stellt, ist es ja nochmal was anderes, als wenn man mehr oder weniger in einem Interview eher antwortet und nicht so richtig weiß, was da kommt. Gibt es eine Seite, die dir besser gefällt oder nimmst du irgendwie von der einen Seite immer Learnings in die andere mit, wo du so denkst, mein Gast hat das jetzt bei mir so und so gemacht, wenn ich nächstes Mal Gast bin, das würde ich auf gar keinen Fall machen?
Klar, man beobachtet immer beide Seiten und ich gucke mir auch viele Medienformate einfach an und frage mich, wie finde ich das als Endkunde oder als Konsumer und wie finde ich es als Unternehmer, ne? Oder als Brancheninsider oder so, ne? Das auf jeden Fall. Und bei mir ist generell so, was mir auch viel Spaß macht, ist sozusagen diesen Spagat zu haben zwischen, bin ja irgendwo mit dem Podcast zumindest auch ein bisschen Creator. Wir haben eine Redaktion, die ich immer versuche auch mit einzuwirken oder mit irgendwie, ja, mit Einfluss zu nehmen. Wir haben ein Education-Team, also wirklich auch sehr viel Inhalte erstellen, wo ich so ein bisschen mit rumfummeln darf und auch aktiv mit rumfummeln sozusagen. Und dann haben wir natürlich ganz viele wirklich Business-Projekte, wo wir sagen, okay, wir übernehmen eine kleine Firma oder wir expandieren im Podcast-Bereich, wir verhandeln irgendwelche Verträge, wir machen irgendwelche Kundendeals. Also ich springe ja sozusagen in meinem Alltag oder in meinem normalen Berufstag bestimmt 5-6 Mal hin und her von der Rolle des Inhalte-Creators oder des Journalisten vielleicht sogar, wenn man jetzt ein bisschen Schublade höher greift, hin zum kaufmännischen Business Developer oder Unternehmer. Und das ist eigentlich auch eine super reizvolle Kombination, zumindest für mich. Und ich habe auch festgestellt, das war mir gar nicht so klar, es ist ein Profil, das gar nicht so viele Leute haben. Also die meisten Leute sind entweder das eine oder das andere und haben auch nicht so diese Wechsel vielleicht das ist ein Talent. Und da habe ich so über die Zeit gemerkt, ach Mensch, das ist ja ganz, eigentlich ein Talent von mir, dass ich da relativ reibungslos die Seiten wechseln kann.
Du hast das im Intro schon so ein bisschen beschrieben. Du hast gesagt, du sitzt inzwischen alle paar Tage im Studio und nimmst einen neuen Podcast auf. Ihr seid, glaube ich, inzwischen beim OMR bei der Folge 309. Gibt es noch deinen persönlichen Podcast Moby Dick? Also einen Gast, den du unbedingt beim interviewen möchtest, aber es noch nicht geschafft hast?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich weltweit eine Menge Leute, die ich gerne auch mal als Podcast-Gast treffen würde. Sinnvoll wäre ein deutscher Gast, weil wir festgestellt haben, dass deutsche Gäste besser gehört werden als englischsprachige Gäste. Das ist so. Deswegen so irgendwelche Traumgäste wie jetzt, weiß ich nicht, Jay-Z oder so, die werde ich jetzt nicht nennen, denn die würden uns weniger bringen tatsächlich. Also sie würden wahrscheinlich auch viel bringen, aber halt nicht so viel. Je nachdem, zumindest wären sie nicht so, nicht deutschsprachig. Das ist immer gut. Und da gibt es natürlich so die verschiedene. Da gibt es diese ganze Welt der Legenden, die jetzt noch aktiv sind oder so ein bisschen aktiv sind, aber die halt unglaubliche Geschichten haben aus den letzten 30, 40 Jahren, so die Erich Sixt, Uli Hoeneß Welt, so. Da gibt es einige, da gibt es natürlich diese Larger-than-Life-Leute, Dirk Nowitzki und solche aus dem Sportbereich natürlich. Es gibt aber auch im Marketingbereich natürlich Leute, weiß ich nicht, die man jetzt vielleicht gar nicht so im Blick hat, Traumgäste würde ich nicht sagen, aber oder unternehmerisch schon spannende Leute, die vielleicht auch gar nicht mit mir sprechen wollen, die Gründer von Nakitano, dieser Klamottenmarke, die aus dem Nichts geschafft haben, eine komplett große deutsche Klamottenmarke zu bauen. Die kommen auch aus Essen, aus meiner Geburtsstadt, wo ich auch herkomme. Und dann haben sie diese Firma am Höhepunkt einfach zugemacht, nicht verkauft, sondern zugemacht. Also eine unglaubliche Geschichte. Die hätte ich auch sehr gerne, aber das sind einfach nur, weil das so eine unfassbare Geschichte ist. Und so gibt es da schon viele. Also wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, ich glaube, so Nakitano wäre schon top, ja.
Du hast aber auch aus was sehr Kleinem was ganz Großes gemacht. Wir hoffen nicht, dass du OMR von jetzt auf gleich zumachst. Wenn man aber so deine Story hört, es klingt eigentlich alles so, als wäre das so reibungslos am Schnürchen gelaufen, dass es eher aus einer Zufallsidee heraus entstanden ist. So, naja, mich haben ein paar Leute gefragt, ob ich nicht Seminare machen kann. Und dann hast du so ein 3-Tage-Seminar gemacht und dann wurde das immer größer. Also es klingt eigentlich so, als wäre das irgendwie ja so alles von selber gelaufen. Was es mit Sicherheit nicht ist, sondern es ist nur so groß geworden, weil du irgendwie zum richtigen Zeitpunkt dir überlegt hast, okay, wie kann ich das Ding weiterentwickeln, wie kann ich das größer machen, wie kann ich mit der Zeit gehen und wie kann ich da noch mehr rausholen. Was sind so rückblickend deine Erfolgsfaktoren? Wie hast du es in den letzten 11 Jahren geschafft, es immer größer zu machen und es wirklich zu einem Medienunternehmen zu machen und auch diese Vision jetzt zu haben, okay, ich möchte ein Medienunternehmen der anderen Art gründen oder nicht gründen, sondern du hast es ja schon, aber es auch wirklich immer so weiterleben.
Also so ein bisschen Teil davon kann ich gar nicht beantworten, das ist in mir drin. Also ich habe immer mich dafür interessiert, wie Medien funktionieren, super gerne Medien konsumiert, schon als kleiner Junge bis heute. Meine Frau ist immer wieder genervt, dass ich so ein Medien-Junkie bin. Also das kann man halt nicht erklären. Manche mögen Autos oder wahrscheinlich Boote oder so. Und ich bin halt da so, hab immer früher schon als Schüler, weiß nicht, mir die Medienseite angeguckt oder so, geguckt, wer da was macht Leo Kirch so ungefähr. Also das ist ein bisschen das, was man nicht erklären kann. Und dann, glaube ich, so die letzten Jahre, da muss man auch sagen, wir hatten natürlich super Timing. Ne? Wir hatten mit dem ganzen Thema super Timing, dass irgendwie, als wir angefangen haben mit digitalem Marketing, war das ein kleines Thema, also Online-Marketing, was machst denn du da? Das ist so ein bisschen so ein, ach ja, was mit Google? Ja, okay, stimmt, Google habe ich auch schon mal gehört. Oder Facebook, ja, sind die nicht sowas wie StudiVZ? Und dann wurde das immer größer. Mittlerweile sind das die krassesten Firmen auf der Welt und unser Thema ist entsprechend mitgewachsen. Dasselbe mit Podcasts. Ich habe irgendwann angefangen mit Podcasts vor 5 Jahren, als es so klein war. Was machst du in einem Podcast? Wo soll ich zu Gast sein in einem Podcast? Und dann ist es halt einfach wumms wieder. Also wir haben immer so die Themen vor der Welle erwischt. Auch echt mit sehr viel Glück, da habe ich nicht groß drüber analysiert und strategische Studien getätigt, sondern wirklich einfach mal gemacht und dann kam der Rückenwind. Das ist ein bisschen ein Glücksfall und das Letzte, was man auch sagen muss, ich glaube, was ich halt auch von früh auf gelernt habe, so über dieses ganze Medien machen, Inhalte machen, ist halt, was guter Content ist. Auch wenn das Wort Content, ja, finden ja auch einige scheiße, aber ich finde einfach Inhalte oder was guter Content ist, das kann ich, glaube ich, ganz gut erkennen. Also, weil ich selber sehr viel mir angucke und weiß, was ist ein guter Artikel und was ist halt so ein halbguter und das mache ich schon seit langer Zeit. Und auch, was ist besonders und was ist halt eher so jetzt von der Stange. Und das ist mittlerweile alles, was wir machen, sei es ein Festival, sei es ein Podcast, sei es ein Artikel, sei es irgendwie eine Studie, sei es ein Academy-Programm oder ein Kurs, es ist alles Content und ich glaube, relativ gut sehen zu können mittlerweile, was davon ist besonders und was funktioniert und was ist ausreichend ungewöhnlich und aber nicht zu krass und nicht jetzt irgendwie drüber, so dieses Gefühl zu haben und dass man dann auch weiß, welche Referenten, welche Gäste, welche Künstler, welches Essen, am Ende ist es ja alles Content und da habe ich einfach irgendwie einen ja auch bewusst das Gefühl, ich gebe da auch Gas und investiere halt auch Geld, um halt was Besonderes zu haben, mal ungewöhnliche Gäste zu haben oder Musiker oder auch Essen oder eine Bühne zu bauen, die halt nicht jeder hat. Eine fette Bühne ist ja auch Content, selbst die Bühne, die nackte Bühne ist Content, wenn du so willst, wenn diese groß genug ist und krass genug ist. Und das ist so ein bisschen das dritte Element, also aus dem sich jetzt, würde ich sagen, so das Ganze vielleicht zusammensetzt, wenn man das so ex post bis heute analysieren will. Aber es ist, ich glaube, dass es jetzt so leicht aussieht, dass ich höre das ab und zu mal, dass Leute das sagen. Und wahrscheinlich ist es der Rückenwind und dann das, die natürliche Begeisterung für die Themen. Mal gucken, jetzt mit Corona, das ist alles andere als leicht eigentlich. Denn wir haben die Hälfte unserer Firma war das Festival, das können wir jetzt nicht machen. Ob wir das nächste Jahr machen können, wissen wir noch nicht. Also bislang, auch das geht irgendwie bislang. Ich glaube, wir sehen jetzt hier nicht total traurig aus und wir haben auch keine jetzt existenziellen Probleme aktuell. Aber mal gucken, wie das so leicht weitergeht.
Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, ich meine auch, wenn es sich alles um Content dreht, ihr habt einfach zum richtigen Zeitpunkt erkannt, dass ihr das Portfolio diversifizieren müsst rund um dieses Thema Content. Und auch wenn das Festival irgendwie 50% der Einnahmen ist, habt ihr immerhin noch andere 50% mit dem Magazin, mit den Seminaren, mit Podcast und was auch immer. Wenn wir jetzt gerade mal die Corona-Zeit angucken, wie hat dir dieses Portfolio geholfen, beziehungsweise wie habt ihr versucht, relativ schnell intern umzustrukturieren oder euch Neues zu überlegen, auch wenn ihr in Kurzarbeit, glaube ich, seid? Kann ich mir vorstellen, dass ihr irgendwie versucht, natürlich eure Leute irgendwie so ein bisschen umzuswitchen und zu sagen, okay, alles klar, wenn das Festival nicht stattfindet, klar, da gibt es auch Leute, die jetzt erstmal noch die ganze Kommunikation machen müssen und auch das nächste Jahr hoffentlich wieder vorbereiten, nicht wissend, ob es stattfindet. Aber vielleicht gibt es da auch ein paar freie Kapazitäten, wo man sagen kann, okay, die schieben wir jetzt in den Bereich, keine Ahnung, Podcast, weil das läuft digital, das läuft remote, da können wir ein bisschen mehr Gas geben. Wie geht ihr damit um? Welche Maßnahmen habt ihr jetzt so in den letzten Wochen, Monaten ergriffen, um das ein bisschen abzufedern?
Ja, also wir haben natürlich sehr viel, also erstmal haben wir Glück, dass unsere Kunden alle von der ganzen Corona-Sache kaum betroffen sind. Nicht alle, aber die allermeisten, ne? Die ganzen Digitalfirmen von Salesforce bis Facebook, Google, Adobe, Vodafone, denen geht's allen gut. Ja? Das ist schon mal wichtig für uns, weil wenn es denen schlecht geht, hätten wir natürlich auch noch ein viel größeres Problem. Das heißt, die würden gerne was machen. Wir haben halt diese Möglichkeiten, nicht nur beim Festival zu kommunizieren, sondern wir haben die ganze Plattform zur Verfügung. Bei uns kann man jeden Tag kommunizieren. Wir erreichen jeden Monat fast 1 Million Menschen in dem Bereich Digital-Business und Digital-Marketing oder Marketing, Werbewirtschaft. Und damit decken wir diese Bereiche gut ab und das ist jetzt auch was nachgefragt wird. Und dann haben wir uns überlegt, was gibt's für neue Formate, was können wir bauen, wie können wir auch die Sachen verknüpfen, die wir haben. Und da sind wir mittendrin, haben wir sehr viel Umsatz jetzt auch schon, Gott sei Dank, in diese neuen Formate geschoben und ja, sind aber noch nicht am Ende. Diese Mischung aus robusten Kunden oder nicht beeinträchtigten Kunden, neuen Formaten, schon traditionell großen digitalen Reichweiten. Das hat dazu geführt, dass wir uns jetzt ganz gut durchhangeln und wirklich den Luxus haben, uns einfach fast jede Woche oder jeden Monat überlegen, was könnte man nochmal machen? Man könnte vielleicht mal eine Twitch-Show machen. Ich könnte mal mit dem zusammen eine Twitch-Show probieren oder die Redaktion könnte sowas aufbauen oder wir könnten mal ein Seminar machen darüber oder so. Also das heißt, da tut sich jetzt halt viel und wir haben alle Puzzleteile zusammen, wir müssen die jetzt nur neu zusammensetzen. Und wir sagen, das ist ein bisschen das Festival, haben wir eigentlich in seine Einzelteile zerbrochen und dann die neu digital zusammengesetzt. Ne? Und jetzt bauen wir gerade noch an einem ganz großen neuen Ding, wie ich hoffe, so einer Software-Review-Plattform, wo wir gucken wollen, dass bei uns demnächst jeder, der sich eine Software kaufen will für eine Firma, kurz vorher informiert, wie andere Menschen über die Software denken. Das wollen wir noch jetzt in diesem Jahr größer kriegen, erstmal launchen jetzt in den nächsten Tagen und dann größer kriegen. Also wir sind da so ein bisschen wirklich da mit zugange, die Elemente, die wir haben, neu zusammen zu puzzeln.
Das klingt jetzt nicht nach einem Kreativ-Shutdown bei dir. Wie hast du die Zeit persönlich erlebt, die letzten Monate mit Corona? Hast du vielleicht auch was Positives draus gezogen? Man hört ganz oft, dass viele mal einen Schritt zurückgetreten sind, mal durchgeatmet haben. Wie war das bei dir?
Ja, also durchgeatmet haben, das kann man jetzt nicht sagen. Ich habe schon wirklich sehr viel gearbeitet so jetzt, gerade so März, April, Mai, Juni, Juli, vielleicht ein bisschen weniger, jetzt geht's wieder weiter. Also das schon, das kann man so nicht sagen, aber ich habe natürlich, das ist sehr angenehm, hier im Büro gearbeitet, nicht viel gereist, ich bin seit Februar nicht mehr im Flugzeug gewesen. Brauche das nicht. Ich bin nie so richtig gerne gereist und das macht mir total Spaß, auch jetzt hier zu sein, nur mal ausgewählt, einen Deutschland-Trip irgendwie zu machen. Ich bin sehr produktiv, so, habe dann natürlich sehr viel Gespräche geführt, auch die Leute motiviert, aber gemerkt, dass die Leute auch dankbar sind, wenn man sagt, okay, an Nummer 1 steht das Thema, jeder Arbeitsplatz hier wird gesichert. Trotz der Krise kommt eine große Dankbarkeit, eine große Motivation in die Firma rein und dann haben wir ja wirklich überlegt, was können wir daraus machen? Ich habe dann für mich privat ein paar Sachen natürlich so entdeckt, die ich früher nicht so hatte, fahre jetzt mehr Fahrrad oder zumindest solange es noch länger hell war. Und dann weiß ich nicht, ich habe irgendwie jetzt mit der Familie so ein paar ganz coole Kurzreisen gemacht. Aber das Prinzip wirklich, wir machen neue Sachen, wir probieren was aus, war schon immer da. Und das äußert sich jetzt anders. Wir kommen demnächst mit der ersten OMR Originals Dokumentation raus. Also das sind so verschiedene Sachen, die sich so ergeben haben. Einfach mit dem Wissen, wir müssen jetzt umstellen. Und ich habe das hier wirklich sehr konzentriert, eigentlich fast jeden Tag im Büro. Wir haben hier Homeoffice natürlich. Trotzdem, wer will, kann kommen. Kommen meistens so 30% der Leute. Aber ich bin eigentlich immer da.
Kannst du mal eine von diesen neuen Ideen konkret den Prozess beschreiben, wie von der ersten Idee bis zur Umsetzung, wie das so abläuft? Habt ihr Kreativköpfe? Kommt das vor allem aus deinem Kopf? Ist jeder von den über 100 Mitarbeitern irgendwie so kreativ, dass von allen Ecken und Seiten irgendwie mal Ideen kommen? Oder habt ihr regelmäßige Sessions, wo ihr sagt, keine Ahnung, da treffen wir uns mal und brainstormen? Oder habt ihr ein Ideenboard? Oder wie kommt das zustande? Weil ihr einfach so viel Neues auf die Beine stellt. Klar, das Führungsteam wird da einen wesentlichen Anteil haben, aber vielleicht habt ihr da auch ganz andere Wege, weil ihr ja damit ja auch sehr, sehr erfolgreich seid. Wie läuft das? Oder hast du mal ein konkretes Beispiel, an dem du das ein bisschen erläutern kannst?
Ja, also erstmal vielleicht versuche ich natürlich, alle dazu zu ermutigen, mitzudenken, Vorschläge zu machen, auch zum Teil Sachen umzusetzen, ohne mich jetzt groß zu fragen, wenn es irgendwie logisch erscheint und jetzt nicht irgendwie riesige Kosten auslöst. Das ist schon mal so die Kultur des, ey, mach das doch mal, geile Idee, wer hat das denn gemacht, cool, so das belohnen, das dazu anreizen, die Leute wirklich da, nur dass jeder das Gefühl hat, ich kann das, ich darf das, ich soll das, und wenn es größer ist, frage ich mal nach, und es gibt auch keinen Ärger, wenn man das nicht läuft. Das ist schon mal das Erste, glaube ich, was man eh haben muss. So. Und dann habe ich sehr anlassbezogen natürlich geguckt, was wollen wir erreichen, also oder was wollen wir lösen. Und bei so kleineren Sachen, das denkt sich jemand im Team aus oder ich mir mal auch häufiger was aus. Wir haben für 60.000 Leute Fleisch gekauft, es gibt kein Festival, wir sitzen auf dem Fleisch, Restaurants haben zu, was machen wir? Wir haben einen riesigen Parkplatz für unsere Firma direkt, die uns quasi gehört, vor der Haustür oder vor der Firmentür, mitten im Schanzenviertel in Hamburg. Also lass uns doch irgendwie einen Foodcard organisieren, das da hinstellen und alle, die da Mittagessen wollen, das Fleisch geben über Wochen und Monate. Das machen wir jetzt gerade. Ist jetzt kein riesiges Projekt, aber es hat sich halt ergeben aus einer gewissen Logik. So, wir haben diesen Parkplatz, wir haben das Fleisch, was machen wir? Und viele Sachen ergeben sich halt so und dann beobachte ich halt viel, was so im Markt passiert, was man machen kann. Manchmal, weiß ich nicht, wirklich höre ich Podcasts oder gehe spazieren oder gehe joggen und komme dann so auf Ideen. Und dann ein paar Sachen ergeben sich auch ehrlicherweise opportunistisch. Wir sind jetzt einer von drei Parteien, die demnächst in Hamburg den Telemichel, den Messeturm betreiben. Da hat mich der Chef der Hamburger Messe angesprochen, den ich ja über die Jahre gut kenne, den ich mit dem gut verstehe, und der ist halt direkt der Nachbar des Turms, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Dann bin ich da so reingerutscht oder sind wir als Firma da reingerutscht am Ende. Das kam dann von mir. Ja, aber so mal sitzen wir halt auch zusammen im Team und überlegen und brainstormen ein bisschen. Aber ich glaube, das es gibt nicht diesen einen Prozess. Es gibt auch kein Ideenboard. Ich habe bei mir auf dem Handy so eine Notizenseite, wo ich mir seit Jahren immer aufschreibe, wenn ich irgendwas gut gefunden habe, was ich gesehen habe, oder wenn mir irgendwer beim Lunch was erzählt hat, wo ich dachte, ach krass, gute Idee, muss man im Kopf behalten. Und ab und zu sitze ich vielleicht am Wochenende oder abends im Bett und scroll mal so aus Langeweile diese Ideenseite durch und guck mal, was man davon gebrauchen kann oder was ich dann mal tiefer recherchieren möchte, wenn ich mal Zeit habe. Und dann gucke ich mir die Sachen halt, google ich halt Sachen und recherchiere das. So muss man sich das halt vorstellen. Und jetzt unser großes Softwareprojekt, was ich da gerade erzählt habe, wo wir diese Plattform bauen, klar, das habe ich auch immer aufgeschnappt und dann gedacht, okay, das ist da irgendwie eine ganz geile Idee, das müsste es doch eigentlich geben. Als dann klar war, es gibt unsere Messe nicht. Mir wurde klar, wir müssen diese Messe gar nicht bauen, wir verlieren diese ganzen Umsätze. Dann dachte ich, okay, wird die Technik frei bei uns, wir könnten sowas jetzt bauen. Das wäre doch eigentlich das optimale Replacement sozusagen in der digitalen Welt. Statt einer Zwei-Tages-Messe. Man halt eine Messe, die dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche, jeden Tag da ist. Wie müsste die laufen? Dann gibt es zum Beispiel in den USA schon, wie sind diese Firmen, wie sieht das aus, wer sind die Kunden? Und dann fange ich es an zu recherchieren, so, sagt das nochmal ein, zwei Kollegen, bitte die auch nochmal nachzugucken. Und dann legen wir einfach mal los. Man muss wirklich sagen, bei uns ist dann, die Zündschnur ist nicht so lang. Also wir haben jetzt sozusagen von der Idee konkret, die ich zum ersten Mal im Team geäußert habe, wir machen so eine Software-Review-Plattform. Das ist wohlgemerkt ein Projekt, wo halt Firmen, die das richtig gut können, sind halt mehrere hundert Millionen wert. Ne? Das ist schon richtig krass, der Markt, aber den gab es hier noch nicht. Und dann haben wir das uns irgendwie im März überlegt, dass wir das jetzt entscheiden, da wollen wir jetzt mitspielen, das wollen wir jetzt probieren, hin für Deutschland. Und jetzt launchen wir im September. Also das heißt, das ist schon ein großes Projekt. Das Foodcard, da war die Idee, okay, wir brauchen dann Foodcard, das Fleisch ist da. Das ist innerhalb von 14 Tagen gibt es dann einen Foodcard. Da haben wir jetzt einen Foodcard irgendwie organisiert, da Leute gefunden, die das machen können, die das irgendwie aufbereiten können, auf geht's so. Ne? Und wir haben da relativ kurze Zyklen dann.
Das klingt schon so ein bisschen nach amerikanischem Spirit, wenn ich ehrlich bin, wo auch die Zündschnur, wie du es schön gesagt hast, relativ kurz ist. Wie sehr guckst du in andere Länder? Wie sehr schaut ihr euch andere Märkte an? Und ist da USA das wirklich noch das große Beispiel, an dem du dich orientierst? Oder siehst du auch China langsam, Indien vielleicht, Israel? Was ist so der Leuchtturm, auf den du noch guckst?
Ja, also für den Bereich Inhalte fällt es mir total schwer, in andere Märkte zu gucken, weil ich das dann auch gar nicht verstehe, so was da dann geschrieben steht und was dazu gibt. Das ist, habe ich wenig Inspiration, muss ich sagen. Ich sehe natürlich, dass da jetzt große Firmen entstehen, das alles, aber wenn ich jetzt über Inspiration rede, dann ist es meistens europäisches Ausland oder Deutschland zum Teil auch oder halt sehr viel USA, muss man schon sagen. Im Content-Bereich oder im Event-Bereich gucke ich mir natürlich an, was macht South by Southwest, irgendwie verschiedene andere, was macht irgendwie Summit, so ein amerikanisches Format, irgendwie LA oder hier der Web-Summit, irgendwie so Dublin und Lissabon und so, das gucke ich mir an. Im Bereich Medien gucke ich mir auch an, was machen deutsche Kollegen hier, der David Fischer von High Society, was macht der, was machen, weiß ich nicht, die Leute von Recode in den USA, Vice ist ein großes Vorbild für mich. Da gucke ich dann schon auch viel nach USA, muss man sagen, und einfach auch kulturell bedingt. Ne?
Du hast erzählt, dass ja die Partnerschaft mit dem Fernsehturm, dass das über den Geschäftsführer statt oder zustande gekommen ist, dass der dich angesprochen hat. Da zeigt man es mal wieder so, Netzwerk ist einfach extrem wichtig. Darüber kommen Kontakte zustande, darüber kommen coole Projekte zustande. Jetzt war OMR für viele so auch ein riesiges Netzwerkevent. Da hat man Leute getroffen, die man vielleicht sonst irgendwie im Laufe des Jahres nicht zu fassen kriegt. Man lernt neue Leute kennen. Es wird wahrscheinlich, OMR ist nicht die Plattform, um da irgendwie ein dreistündiges Gespräch mit einer Person zu führen, aber einfach, um neue Menschen kennenzulernen, Visitenkarten auszutauschen und dann später die Gespräche zu vertiefen. Und sowas findet jetzt nicht statt. Die ganzen großen Branchen-Events, sei es in der Kommunikation oder im Marketing, liegen dieses Jahr flach. Hast du Tipps als Networking-Experte, wie man so diese fehlenden persönlichen Treffen im Moment ein bisschen ausgleichen kann? Weil es wird ja noch ein bisschen andauern.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Das, was wir festgestellt haben, man kann von so Events viele Sachen digitalisieren und auch vieles irgendwie anders ins Netz bringen unter den jetzt nötigen Umständen. Aber so dieses zufällige Treffen, weiß ich nicht, man stolpert in jemanden hinein, jemand stellt einem jemanden unkompliziert vor, man sitzt neben jemandem oder man quatscht jemanden an, der gerade von der Bühne kommt oder irgendwas in der Art, man tanzt abends zusammen. Das kannst du nicht digitalisieren. Man kann natürlich Leute bei Xing oder bei LinkedIn anschreiben oder man kann bei LinkedIn was posten und dann hoffen, dass jemand Spannendes das kommentiert oder so. Aber es ist nicht unbedingt das Gleiche. So ein bisschen vielleicht hier und da. Aber man muss einfach auch eingestehen, und das ist ja auch vielleicht für die Zukunft für uns alle wieder eine schöne Aussicht, wenn es dann wieder geht eines Tages, dass man nicht alles digitalisieren kann. Zumindest heutzutage noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht so schnell gehen. Und ja, das ist so. Das paar Erlebnisse bleiben halt nur im echten Leben möglich, und deswegen kann ich dir nicht so viele Tipps geben. Natürlich macht Sinn, Sachen bei LinkedIn zu posten. Ich habe jetzt ja auch da meine Aktivitäten hochgefahren, als wir das Festival abgesagt haben. Und bis dahin habe ich LinkedIn nur so nebenher gemacht, hatte ich, weiß ich nicht, 3.000-4.000 Kontakte. Jetzt habe ich mich da sehr stark engagiert, auch mit unsere ganzen Inhalte da geteilt. Jetzt habe ich da irgendwie über 40.000 Kontakte innerhalb von ein paar Monaten, also deutlich, weiß nicht, verzehnfacht oder so. Klar, das macht schon Sinn, das sollte man vielleicht tun, aber es ist, glaube ich, nur so eine Art Ersatz.
Ich würde dir gerne noch eine Frage aus deinem Erfahrungsschatz stellen. Was ist der häufigste Fehler, den du bei Neugründungen, bei Startups siehst im Bereich Marketing? Also zum Beispiel, dass Marketing vors Produkt gestellt wird, dass der falsche Kanal bedient wird. Du hast jetzt über ein Jahrzehnt Erfahrung. Was wäre so dein Nummer-1-Tipp, wenn man das so pauschalisieren kann?
Also Tipps ändern sich, aber was ich immer wieder selbst erkenne als Problem oder wo ich manchmal überrascht bin, dass das immer noch gibt, ist halt viele Leute die Relevanz von Marketing oder auch die Komplexität nicht richtig einschätzen. Sie haben dann total tolle Idee für eine App zum Beispiel und glauben dann, wenn ich diese App nur richtig geil mache, dann wird das schon funktionieren. Aber die Wahrheit ist einfach, du bekommst heute selbst die geilste App gar nicht mehr groß, weil es ist so teuer, eine App überhaupt bekannt zu machen, zu promoten. Der App Store ist so eng, so dicht, die Leute installieren sich vergleichsweise wenige Apps überhaupt. Das ist total schwer. Sobald ich irgendwo höre, jemand will eine App machen, hat von Marketing und App oder App-Marketing, keine Ahnung, kannst du eigentlich fast vergessen. So, und das ist halt häufig, dass die Leute diese Marketing-Prinzipien und so nicht verstehen, auch so reife gerade von Plattformen, dann denken, heute mache ich das und das, dann mache ich das bei Instagram und dann wird es doch bestimmt funktionieren. Du machst heute gar nichts mehr bei Instagram groß, die Zeit ist wieder vorbei, ne? Und da so ein Gefühl für Plattformen zu haben oder generell für schwierig und wie teuer Marketing ist, dass dann Leute sagen, ich mache jetzt hier ein neues Projekt und ich habe jetzt irgendwie 200.000 Euro habe ich jetzt hier von Freunden und von meinem Ersparten und dann habe ich jetzt hier einen Entwickler, der baut mir das für 150.000, dann brauche ich ja noch irgendwie 20.000 Euro für Marketing. Das wird niemals funktionieren. Da werden häufig die Budgets unterschätzt und die Probleme wirklich Massen zu erreichen. Klar, erreicht man immer dann so ein bisschen trügerisch die ersten 50, 100, vielleicht 500 Kontakte aus dem Freundeskreis, aus dem Netzwerk. Aber dann ist irgendwann Schluss und dann ist es nicht Gott gegeben, dass es dann weiterläuft. Und dann brauchst du halt irgendwann wirklich Budgets und Marketinginvestitionen. Und das unterschätzen viele Leute total. Und dann in Kombination mit Plattformen und Kosten oder Möglichkeiten auf Plattformen falsch einzuschätzen, das dann wäre dann das zweite oder sozusagen das Kombinationsproblem. So, und Tipp kann ich nur sagen, das ist ja auch keine ganz neue Weisheit, dahin zu gehen, wo gerade Aufmerksamkeit ist, wo Reichweite ist. Ich sehe jetzt wieder, dass Leute, die irgendwelche Sachen groß kriegen wollen, für jüngere Leute natürlich jetzt bei TikTok abgefahrene Sachen machen, da ganz schnell große Reichweiten bekommen, dass da jetzt neue Geschäfte wachsen auf der Basis von günstigen Reichweiten. Ich sehe manchmal Anfängerfehler, dass man wirklich sagt, ich bemühe mich sehr, Reichweiten aufzubauen, Leute auf eine Webseite zu holen zum Beispiel, aber dann lasse ich Leute einfach wieder gehen von meiner Website, ohne sie um eine Newsletter-Adresse zu bitten oder ohne, dass ich zumindest mal einen Retargeting-Pixel eingebaut habe. Also jeder, der ein Startup macht, baut sofort auf eurer Homepage, auf euren Websites Retargeting-Pixel ein, dass die Leute, wenn sie einmal nachgeschaut haben, was ihr macht, einmal da reingestolpert sind über die Anfangseuphorie, dass sie zumindest von euch weiter über Banner und so angesprochen werden können. Also solche Sachen, das vergessen viele, das kostet kein Geld, das kostet dann teilweise irgendwie 12 Euro im Monat und du erreichst tausende von Kontakten oder kannst die Kontaktqualität verbessern und verstärken und so. Aber da gibt es so viele Sachen, die so mehr so Handwerksthemen, aber du hast ja nach Problemen vor allen Dingen gefragt und das Problem ist häufig diese Fehleinschätzung von, komme ich überhaupt an die Masse ran? Selbst wenn du auch da mit wie vielen Leuten ich über die Jahre gesprochen habe, die neuere, bessere Dating-Apps hatten, wo man sich dann zum Sport daten konnte, doch total cool, viel besser als zum Mittagessen, macht zusammen Sport und so. Alles klar, aber wie willst du gegen die Werbegewalt von Parship und so und anderen, wie willst du da eine neue Dating-App überhaupt kommunizieren? Das ist wahnsinnig teuer, wenn du das Geld nicht hast, dann wird es nicht gehen. Und solche Prinzipien, das haben auch viele Leute, weil sie auch aus idealistischen Ecke kommen, weil sie wenig Gründermuskulatur bislang haben, woher auch, das dann nicht so sehen. Das ist mir so aufgefallen.
Prima, vielen Dank. Kommen wir zu unserer letzten Frage, die im Moment ein bisschen abstrus klingt, weil es um die Zukunft geht. Du hast ja schon viel berichtet, was ihr bei OMR so in den nächsten Wochen und Monaten plant, wo ihr gerade dran seid, was ihr in den letzten Wochen schon auf die Straße gebracht habt. Kannst du vielleicht so einen kleinen Blick in die Zukunft unserer Branche geben? Was glaubst du, sind so in den nächsten 12 bis vielleicht 24 Monaten so die Trends oder die Hauptthemen, die uns beschäftigen werden, vielleicht auch abseits von Corona?
Also mit Branche meinst du jetzt vor allen Dingen Medienbranche, ne?
Ja, Medien oder auch Marketing. Hm?
Also im Medienbereich, was ich ein Stück weit vermute, dass es so kommen wird, ist, dass es immer mehr Firmen gibt, die Medien machen als Feature. Also gar nicht jetzt Medienfirmen sind, aber sehr stark Medien aufbauen, obwohl sie ein ganz anderes Produkt haben. Man sieht es jetzt irgendwie natürlich so, der Klassiker ist Red Bull. Die sind ja auch ein Medienhaus, aber verkaufen eigentlich Red Bull. Und dann gibt es halt Amazon, die haben mittlerweile einen Musikdienst, die haben eine riesen Videoplattform, dem Jeff Bezos gehört auch die Washington Post. Also das ist am Ende alles Medien, aber eigentlich ist es ein Versandhandels- oder eine Softwarefirma. So, und das wird man immer weiter sehen. Jetzt nehmen wir mal GoDaddy, die machen eigentlich Server Space, aber haben jetzt mit mir gemeinsam auch einen Podcast, im ganz kleinen Beispiel. Und so, das geht immer weiter, dass viele Medienleistungen erbracht werden, gar nicht mehr von Medienfirmen, wie das früher war, von Verlagen, die dafür gemacht waren, die nichts anderes gemacht haben, sondern von irgendwelchen Firmen, die andere Produkte haben, aber im Wesentlichen zu Promotion-Zwecken oder um so eine Art Flywheel zu bauen, Medien einsetzen und damit natürlich auch klassische Medien irgendwie verdrängen und anders finanzieren und auch zum Teil mehr Geld haben. Und das ist ein Trend, den ich beobachte. Der ist in Deutschland noch ein bisschen auch weniger stark, weil es hier Öffentlich-Rechtliche gibt und so, aber das ist generell, glaube ich, ein Trend, der interessant ist. Und im Marketingbereich, klar, da ist jetzt die große Frage, wenn jetzt TikTok wirklich kommt, und das scheint ja so zu sein, dass TikTok richtig groß ist, richtig mächtig ist, dann ist immer die Frage, was heißt das? Welche Geschäftsmodelle entstehen darauf? Also auf der Instagram-Plattform zum Beispiel sind ja sehr viele Beauty-Firmen, sehr viele so diese Uhren, Sonnenbrillen, Nahrungsergänzungsmittel, Fashion, all das gab es sehr viele erfolgreiche Firmen, weil es halt Instagram gab. Jetzt gibt es demnächst TikTok. Welche Firmen entstehen auf Basis von TikTok, weil es TikTok gibt. Das Ökosystem verändert sich, das hat Konsequenzen. Welche Konsequenzen für die Wirtschaftswelt hat das TikTok jetzt so vorne als Kommunikationsendstück so groß wird? Da wird es was geben muss man beobachten. Das ist sicherlich im Marketingbereich sehr spannend.
Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Dann drücken wir dir vor allem die Daumen, dass es so weitergeht und dass wir uns hoffentlich nächstes Jahr im Mai dann auch persönlich treffen auf dem OMR mit einem Bier in der Hand.
Absolut, super gerne. Wenn es im Mai nicht sein sollte, dann wahrscheinlich im Herbst. Wir haben da mittlerweile mehrere Optionen, Gott sei Dank. Also das wäre schon sehr schade, wenn es gar nicht klappt im nächsten Jahr. Wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern für dann wäre es wirklich ein Problem. Aber wir geben alles.
Definitiv. Danke, Philipp.
Danke fürs Interesse.